Willkommen im neuen Jahr, willkommen zurück in Good Old Germany. In der heutigen Folge blicken wir zurück auf unsere Reise durch Nepal. Eine Reise, die in uns einiges ausgelöst und zum Sinnieren über unbeantwortete Fragen gebracht hat. Beispielsweise hat uns die KI in eine Identitätskrise katapultiert. Warum fotografieren, filmen und schreiben wir eigentlich noch übers Reisen?
Außerdem wurden wir Augenzeugen zeremonieller Leichenverbrennungen im Pashupatinath-Tempel in Kathmandu. Was hat uns das über den Übergang zum Tod bzw. der Vergänglichkeit allgemein gelehrt? Und ist es möglich, dass eine monetäre Wertbeimessung geistigen empfundenen Wert eines Moments zerstört? Klingt kompliziert?
Was wir damit meinen, hörst du jetzt.
Frohes Neues!
Yes, ein frohes neues Jahr wünschen wir euch. Willkommen zurück in unserem Generation World Podcast. Mir ist eben aufgefallen, dass wir 6-jährigen Geburtstag feiern.
6 Jahre Generation World. Ist das denn zu
Ja,
fassen?
crazy, ne? Also am 1.1.2020, ja, genau. Das ist wirklich 6 Jahre her. Und da hat fast Corona angefangen, ne? Wenn man sich das jetzt im Nachhinein vorstellt, wie irre ist das? Seit
Ja.
6 Jahren gibt es unseren Blog, seit fast 3 Jahren diesen Podcast.
Wir hatten auf jeden Fall ein sensationelles Timing damals.
Ja,
Und
stimmt.
es hätte uns fast in den Ansätzen zerstört, aber wir sind da einfach mal dran geblieben.
Ja, so ein Jahreswechsel. Es war ja auch damals so ein bisschen die Intention, aber jeder Jahreswechsel hat ja irgendwie bei jedem so eine gewisse Art und Weise der Veränderung, was es mit sich bringt. Und irgendwie nutzt ja jeder auf seine Art die Zeit so ein bisschen zum Reflektieren, um sich Gedanken ums Leben zu machen, darüber, was im vergangenen Jahr gut oder schlecht lief. Ja, und auch neue Vorsätze, die guten alten Vorsätze für das kommende Jahr festzulegen. Bei uns hat diese Zeit des Sinnierens irgendwie diesmal etwas früher begonnen, würde ich sagen, nämlich während unserer Nepal-Reise. Da sind uns Fragen, diskussionswürdige Themen, die zum Teil irgendwie neu aufgeploppt sind, aber zum anderen Teil auch wieder so gefühlt aus einer Schublade herausgekommen sind, die verstaubt waren und jetzt wieder nach Aufmerksamkeit geschrien haben, zutage getreten. Und ja, über diese Themen möchten wir heute mal sprechen.
Also gleich rein, und zwar würde ich sogar sagen, dass es hat schon in Indien begonnen und im größten Teil dann auch in Nepal. Die Stimmung, die Umgebung, auch ganz viel der Hinduismus und der Buddhismus haben für
Spiritualität.
Spiritualität bei uns gesorgt und man hat sich ja, Gedanken gemacht, teilweise auch über die ganz großen Zusammenhänge. Aber ja, ich sag mal, wir versuchen in dieser Folge doch ziemlich konkret zu bleiben und hoffentlich nicht zu weit abzudriften.
Ja, ich denke
Sehen Sie
aber auch,
uns nach.
dass die Erlebnisse, die wir uns da vorgenommen haben, schon in den Grundzügen dafür gesorgt haben, aufgrund der Umstände, die sie mit sich gebracht haben, weil kommen wir jetzt auch ziemlich gleich zu Beginn. Es war auch der Beginn unserer Reise, dass wir eine Mehrtageswanderung im Himalaya gemacht haben. Da hast du natürlich manchmal auch einfach kein Internetempfang. Die Tage sind sehr, sehr isoliert. Auch wenn man irgendwie, wir waren zu zweit oder auch noch mit unserem Guide Chubby unterwegs, aber trotzdem wandert man ja irgendwie auch für sich alleine und hat dann natürlich viel Zeit auch nachzudenken, weil in der Höhe auch das Reden viel zu anstrengend ist manchmal. Und wir hatten ja öfter die Situation, dass wir irgendwie kein Internet hatten, dass wir abgeschottet von der Zivilisation waren. Und das, denke ich, hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man einfach sich selber auch wieder den Raum gegeben hat, zwangsläufig, um sich über Themen, die man sonst auch einfach wegdrückt, so in der Hektik.
Absolut, das hat ja schon in Agonda angefangen, dass wir es mal wieder geschafft haben, Urlaub zu machen, es geschafft haben, uns zu entspannen und vielleicht auch dadurch es bei jedem Einzelnen dazu kam, dass Themen wieder Raum bekamen und dass man sich wieder ein bisschen mehr mit dem auseinandersetzen konnte, was sonst so untergeht oder was man sonst so wegdrückt. Und umso mehr dann natürlich noch auf diesem konkreten Peaky Peak, auf diesem Mehrtagestrack, den wir da in Nepal absolviert haben. Also dazu, wir sind, man mag es kaum glauben, wir sind das erste Mal mehrere Tage am Stück gewandert. Bis jetzt, all unsere dollen Abenteuer waren wirklich maximal so mit einer Übernachtung. Ausflüge.
Wanderungen, muss man dazu sagen. Wir haben natürlich schon öfter Mehrtagestouren auch in Nationalparks gehabt, gerade in Afrika. Aber du redest jetzt im Speziellen von Mehrtageswanderungen.
Ich rede im Speziellen von mehrere Tage am Stück zu wandern und dann, was automatisch ist, halt in relativ, also in der Umgebung, in sehr, sehr simplen, einfachen Unterkünften. Also die, wobei, auch da hatten wir fast Schlimmeres erwartet von den Teehütten in Nepal. Auf der Strecke, wo wir waren, wir haben uns bewusst einen Track rausgesucht, der nicht so touristisch überlaufen ist, nicht zum Mount Everest Base Camp, auch nicht zum Annapurna oder Poonhill oder was sonst so die populären Tracks sind, wo wirklich teilweise täglich Hunderte oder Tausende rumwandern. Wir haben das einmal gesehen, als wir von Kathmandu dann in einen anderen Ort gefahren sind, wie da morgens die 20, 30 Reisebusse hintereinander standen.
Du meinst nach Pokhara?
Um nach Pokhara zu fahren. Wir sind auf halber Strecke ausgestiegen, um woanders hinzufahren. Aber wir haben es echt geschafft, irgendwie diesen Massentourismus zu meiden und hatten eine sehr, sehr, ja, ruhige, authentische Wandererfahrung, wo wir kaum auf Mitwanderer getroffen sind und umso intensiver wurde es dann mit denen.
Ja, vielleicht auch zu dem Trail nochmal im Allgemeinen. Also wir werden da auf jeden Fall noch einen ausführlichen Blogbeitrag zu schreiben, wo wir ja bekanntermaßen eher so die Infos euch mit auf den Weg geben. Hier im Podcast soll es ja eher so um die Geschichten und um die Erlebnisse gehen, die halt eben auf unserem Blog nicht so den Platz finden. Nichtsdestotrotz wollte ich zu dem Peaky Peak, also zu dem Trail, für den wir uns entschieden haben, noch sagen, dass es ja sogar einer der kürzeren oder wenn nicht sogar mit der kürzeste Mehrtagestrack ist, der in Nepal überhaupt so möglich ist. Für uns war es, für uns als erfahrene Reisende und ich würde auch eigentlich sagen erfahrene Wanderer, war es ja fast illusorisch, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Annapurna-Tracks oder das Everest Base Camp, der Track an die 2 Wochen geht. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wir waren jetzt 5 Tage am Stück wandern unterwegs insgesamt. Mit Hin- und Rückfahrt ging die ganze Tour eben 7 Tage. Wir hatten einen Guide, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen, der Chubby. Und der hat uns unter anderem auch erzählt, dass der Peaky Peak Trail wirklich erst seit 5 Jahren überhaupt existiert. Und das hat man halt wirklich auch gemerkt an der Infrastruktur. Also teilweise durch die Dörfer, in den Dörfern, durch die wir gelaufen sind, war ja wirklich auch nur ein Teehaus oder maximal mal 2, wo man überhaupt übernachten konnte.
Ja, und dementsprechend auch gar nicht so die Infrastruktur, wie wir es von anderen gehört haben. Also wir haben auch mit, also eine, die wir getroffen haben, die ist vorher eben den Annapurna Circuit, war das, ist sie gelaufen, ist sie ja gewandert gelaufen, wie auch immer. Und da ist halt einfach, das ist ganz anders ausgebaut. Also da ist eine ganz andere Infrastruktur und da sind auch Unterkünfte, auch mit heißen Duschen und Rundum-Service, der ist ein ganz, ganz anderer, als wenn das noch so originär und belassen ist, wie die Dörfer und die Teehütten, auf die wir da jetzt getroffen sind.
Ja, und ich muss wirklich sagen, also für mich war das im Vorhinein oder auch währenddessen auf jeden Fall eine unfassbare Herausforderung, was auch selten vielleicht so rüberkommt, weil auf unserem Blog oder auch auf Instagram, was man halt so sieht, was wir öffentlich zeigen, wirkt das vielleicht alles immer total easy für uns, als wären wir die versiertesten Reisenden überhaupt, als ob wir überhaupt keine Ängste oder Sorgen oder Herausforderungen mehr im Leben hätten. Aber dem ist halt wirklich gar nicht so. Also vor diesem Track, wir haben ihn auch bewusst ziemlich direkt an den Anfang unserer Nepal-Reise gesetzt, hatte ich schon teilweise, ich würde fast sagen, Panikattacken, weil mich so viele Sorgen irgendwie umtrieben haben. Hättest du mich noch vor einem Jahr oder vielleicht zwei gefragt, ob ich so eine Tour machen will, einfach über mehrere Tage wandern, das war für mich vielleicht gar nicht mal unbedingt die größte Herausforderung, sondern mich eher einfach auf diese Rahmenbedingungen einzulassen, über mehrere Tage hinweg keinen Zugang zu einer in Anführungszeichen normalen Dusche zu haben, mich auf diesen Lebensstandard einfach zu begeben, wobei ich ja trotzdem sagen würde, dass ich absolut keine anspruchsvollende Reisende bin. Also wir sind ja eigentlich meistens in nicht luxuriösen Unterkünften schon mal gar nicht, aber in Basic-Unterkünften. Trotzdem habe ich mir im Vorhinein sehr, sehr viele Sorgen gemacht, wie ich das überhaupt schaffen soll und auch dieses Thema Packen. Wir hatten ja keinen Porter, ne? Oder keinen Sherpa, wie es andere Wanderer in Nepal haben, die sich die 20 Kilo Rucksack, die sie dabei haben, von einem Local Sherpa eben tragen lassen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, mit leichtem Gepäck zu reisen, was wir selber tragen können. Das hat halt eben zur Folge, dass wir den Tag vorher komplett umpacken mussten.
Und das war, glaube ich, auch die allergrößte Herausforderung für dich, die diese Paniksituation ausgelöst hat. Also ich bin da ja irgendwie immer sehr, sehr locker unterwegs und denke mir so, ja klar, klappt das. Ich
merkst, der Reißverschluss geht
dann
nicht
eher
zu.
So in letzter Sekunde, wie eng das wird. Genau die Tatsache, dass wir halt unser großes Gepäck und auch so Laptop und so größere Geschichten einfach in Kathmandu gelassen haben, um dann eben nur noch mit leichtem Tagesgepäck, also ja, dem Notwendigsten, was man halt so braucht für diese 5, 6, 7 Tage.
Ja, irgendwie hätte ja auch alles gebrauchen können. Es hätte ja jeder Fall irgendwie eintreten können. Und ich war wirklich ja kurz davor, weil unsere Reiseapotheke ist in so einer etwas größeren Tasche verpackt, die jetzt nicht gerade so klein ist. Und eigentlich hat diese Kosmetik- oder diese Medikamententasche gar nicht mehr wirklich reingepasst. Und ich war kurz davor zu sagen, okay, komm, scheiß drauf, wir nehmen keine Medikamente mit. Bleib zu Hause. Und so, wir haben sie eingepackt, kleiner Spoiler, was für ein Glück, weil pünktlich mit der Busfahrt oder mit der Jeepfahrt besser gesagt zu dem Ausgangspunkt dieses Trails bin ich einfach krank geworden. Und diese 5 Tage Wanderung war ich einfach durchgehend stark erkältet, Gott sei Dank ohne Fieber. Als wir dann zurück in Kathmandu waren, ging es wieder, aber ja, für den Fall hatten wir wirklich Glück, dass wir nicht so blöd waren und die Medikamente auch noch in Kathmandu gelassen zu haben.
So war deine Herausforderung noch ein wenig größer tagtäglich mit der Luft und mit der Kälte und der ganzen Belastung fertig zu werden. Denn um jetzt mal gerade den Bogen zu schlagen, es ist einfach sau anstrengend in der Umgebung mit all den Höhenmetern mehrere Tage am Stück zu wandern.
Sag mal ehrlich, jetzt haben wir eigentlich während dem Piki-Pik die Füße wehgetan?
Überraschenderweise gar nicht so. Und das war wirklich das Erste, womit ich gerechnet hätte. Über 8 Stunden unterwegs, Geröll, Staub, Höhenluft, aber meine Füße waren irgendwie voll okay.
Ja, es war ja echt schon wild. Normalerweise merkt man ja spätestens am zweiten Tag jedes einzelne Steinchen am Zeh drücken.
Total. Und da ist mir wieder einmal klar geworden, wie absurd wichtig bei so etwas gutes Schuhwerk ist. Da kannst du mental noch so motiviert sein. Wenn die Füße streiken, dann ist Schluss mit Abenteuer.
Ja, da kannst du auf jeden Fall keine spirituelle Erfahrung mehr erwarten. Dann ist einfach alles nur noch Leid.
Und Schmerz.
Genau.
Und gerade deshalb passt das ja ganz gut. Wir laufen aktuell viel in Schuhen von Gießwein. Die haben Merino-Wolle. Sehr bequem und atmungsaktiv. Und vor allem kein Drücken, kein Reiben, auch nach so langen Tagen.
Ja, die Wanderschuhe oder auch die Trailschuhe bewähren sich bei solchen Mehrtagestrackings, wie wir sie im Himalaya gemacht haben, auf jeden Fall.
Also, falls ihr auch bald eine große Wanderung plant oder eure Füße einfach mal ein Upgrade verdient haben, wir haben einen richtig, richtig wertigen Rabattcode für euch.
Denn mit unserem Code WORLD20, WORLD20 in Großbuchstaben oder über den Link, den ihr in unserer Podcast-Beschreibung findet, bekommt ihr nämlich satte 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Gießwein. Das ist richtig, richtig viel.
Ganz egal, ob für die nächste Wanderung, den Traillauf, Spaziergänge oder auch die Pantoffeln für den Alltag.
Ja, so ist es. Und jetzt zurück nach Nepal, zurück ins Himalaya.
Wir haben uns ganz gut reingesteigert und wir hatten ja auch schon die ein oder anderen sportlichen Projekte, ob jetzt im vergangenen Jahr oder an sich auch in den Jahren davor, aber eben mehrere Tage, jeden Tag 6, 7, 8 Stunden zu wandern und dabei auch noch tausende Höhenmeter zurückzulegen. Diese Selbstgespräche, die Gedanken, die da freigesetzt werden, das ist halt noch viel, viel mehr und krasser und intensiver, als wenn ich jetzt mal eine Stunde laufen gehe. Da fängt es ja auch schon an. Aber bei so einem Projekt, und das ist für mich viel, viel mehr die Herausforderung, vielleicht auch, weil ich sowas im Alltag nicht so zulasse. Ich weiß, deswegen auch so wichtig ist Laufen für mich, weil das da stattfindet. Und so eine Wanderung macht dann auch immer einiges auf, einiges mit dir. Und ich finde, das ist fast so eine zweite Wanderung, die da stattfindet, weil du weißt vorher auch nie, wo es hingeht, auf der Wanderung der Gedanken in deinem Kopf.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Vor allen Dingen, also das ist auch so eine absurde Erkenntnis, die mir während der letzten Etappe der Tag, bevor wir den Gipfel, also den Picky Peak, erklommen haben, da hatten wir den größten Teil der gesamten Höhenmeter. Und da habe ich gedacht, okay, fuck, also das hier ist 1000-mal anstrengender als der Kilimanjaro Trail Run. Und beim Kilimanjaro Trail Run zum Beispiel, da hatte ich diese Phase, diese Wanderung der Gedanken, diese zweite Ebene, hatte ich die gar nicht. Da war ich, glaube ich, so, ich war nicht frei im Kopf, keine Ahnung. Das ging ja auch, haben wir auch schon in der anderen Podcast-Folge, die wir dem gewidmet haben, drüber gesprochen. Das war für mich mit einem Schnipp vorbei. Also da kam ich überhaupt nicht in diese Phase rein, in diesen 3 Stunden. Wie jetzt hier zum Beispiel bei der Wanderung.
Ja, diese, also das Zeitempfinden, diese gefühlte Unendlichkeit, gebe ich dir völlig recht, auch wenn es für einen Halbmarathon eine extrem lange Zeit war, diese 2 Stunden 50 oder so, aber kam ich auch absolut nicht rein. Aber jetzt bei so einer Wanderung,
da fand ich teilweise eine halbe Stunde hat sich elendig lang gezogen.
Also gerade dieser Aufstieg, wo wir wirklich an einem Tag die 1000 Höhenmeter gemacht haben, ja, bis zu dem Picky Peak Base Camp, das war ja endlos. Also das hat ja gar kein Ende gefunden, auch gefühlt, auch im Kopf wirklich.
Ja, mein Learning aus der ganzen Geschichte war auf jeden Fall, dass ich immer noch, also das ist ja immer eine Steigerung, aber selbst jetzt brauche ich immer noch weniger an Standard, an Komfort, an Materiellem, sage ich mal, als ich es vorher denke. Und das zweite Learning war auch, wie unfassbar privilegiert wir einfach sind, uns freiwillig dafür entscheiden zu können, uns auf diesen Standard einzulassen. Die Menschen, die da leben, denen wir begegnet sind, in deren Hütten wir übernachtet haben, die haben diese freiwillige Entscheidung nicht. Und das muss man sich halt echt immer wieder vor Augen führen, worüber man sich manchmal irgendwie im Alltag beschwert. Ich weiß, man sagt das irgendwie oft und es ist fast so eine Binsenweisheit geworden. Aber es wurde mir da irgendwie nochmal sehr bewusst vor Augen geführt. Wahrscheinlich auch, weil ich offen war.
Ja, auch im Folgenden kommen wir da auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Also einfach dieses Empfinden, wenn unser Abenteuer, unsere Ausnahmesituation ist halt
deren Normalität.
Wieder, ne? Deren Alltag, deren Normalität. Zurück zu der Wanderung, zurück zu dem Moment. Und es war vor allen Dingen ein eisig kalter Moment. Konntest du ihn trotzdem genießen? Also ich fand es, also auf dem Picky Peak, Sonnenaufgang, ja, eisiger Wind, aber du hast einfach einen unglaublichen 360-Grad-Rundumblick auf, wie viel waren es? 8? Auf 8 der 8000er, die es gibt auf dieser Welt.
Ich meine gerade 7 von 14, aber es können noch 8 sein.
7 oder 8 von 14. Wir prüfen das nochmal nach. Aber von Kanchenjunga über Lhotse bis zum Mount Everest, wir haben sie alle gesehen.
Ja, trotzdem, also ich weiß nicht, ob ich es genießen kann. Ehrlich gesagt, also hättest du mich in dem Moment gefragt, hätte ich gesagt, boah, lass uns bitte hier runter. auch wenn der Sonnenuntergang wirklich, wirklich schön war, aber der Sonnenaufgang, ja. Aber der eisige Wind, also das sind dann wirklich irgendwie Bedingungen, da fällt es mir schwer, im Moment zu sein. Ja, und irgendwie auch aufgrund der Tatsache, weil ich da nicht so fotografieren konnte, wie ich es mir vielleicht gewünscht habe. Weil, also fotografieren ist ja für mich auch häufig eine Beschäftigung mit dem Moment. Viele sehen das immer anders. Also Außenstehende, die sich nicht mit der Fotografie beschäftigen, fragen sich häufig so, ah, lass doch mal die Kamera irgendwie beiseite, genieß doch mal irgendwie in der Realität und guck doch mal mit deinen eigenen Augen. Aber das mache ich ja auch mit der Kamera. Für mich ist eher, wenn ich fotografiere, eine noch intensivere Beschäftigung mit dem Moment, weil ich mich ja viel intensiver mit der Landschaft auseinandersetze, um zu schauen, was es sonst noch für Details vielleicht in der Landschaft gibt, die man sonst nicht wahrnimmt. Das hatte ich in dem Moment auf jeden Fall nicht, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht mal meine Hand aus dem Handschuh nehmen konnte, weil es so verdammt kalt war.
Aber doch auch wegen dem, was auf der Wanderung davor an Fragen in deinem Kopf aufkam,
ja,
womit wir jetzt bei der Sinnierung über Sinnhaftigkeit
im wahrsten Sinne des Wortes ist es darin irgendwie gegipfelt, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mir während der Wanderung häufiger die Frage gestellt, oder du hast das fast so ein bisschen getriggert, fast würde ich sagen, weil du hast mich häufig gefragt, wieso fotografierst du denn dies und jenes nicht? Und daraufhin habe ich mich gefragt, ja, warum eigentlich nicht? Das hat jetzt nicht nur den Grund, dass ich meine Festplatte über die 6 Tage oder nicht die Festplatte, die Speicherkarte der Kamera nicht so überstrapazieren wollte und mir nicht so viel Arbeit machen wollte, sondern vielmehr mit der Tatsache, dass ich keinen Spaß daran hatte. Also ich wusste nicht mehr, was ich fotografieren möchte, wie ich das fotografieren möchte. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum fotografiere ich überhaupt? Weil da ist der Everest, du bist umgeben von mehreren Achttausendern. Da sind Yaks, da sind blühende Rhododendrenwälder und die schönsten Fotomotive eigentlich. Und ich denke mir, ja okay, was nutzt es jetzt, wenn ich das trillionste Foto vom Everest mache? Es gibt es doch schon in vielfacher Ausführung und jeder kann sich heutzutage mit KI ein Foto vom Everest erstellen. Also für mich hat irgendwie so diese Daseinsberechtigung der Fotografie, für die ich mal so gebrannt habe, da gefehlt. Und deswegen bin ich dem ein bisschen irgendwie auf den Grund gegangen. Wir haben uns ja auch während dem Wandern dann darüber unterhalten.
Ja, du hast auf jeden Fall die Sinnhaftigkeit sehr, sehr stark hinterfragt. Also im Gegensatz zu dir war ich ja ziemlich aktiv am Filmen und habe mir schon wieder Gedanken gemacht, was daraus entstehen könnte. Und ja, ich finde es auch immer noch ein bisschen Unterschied zwischen landschaftlichem Stillleben. Also da gebe ich dir recht, das ist halt einerseits schon, ja, dann ist es vielleicht ein minimal anderer Winkel, aber das Bild gibt es halt schon 1000 Mal und es ist nicht irgendwie eine Szene, die jetzt anders ist. Also sobald da Menschen, Tiere, sonst was drin interagieren und man ein paar Sekunden Szene aufnimmt, ist es halt schon was anderes als dieses Stillleben-Bild, was es vielleicht schon 1000 Mal so gibt oder was man auch genauso erstellen könnte. Das ist, finde ich, immer schwieriger.
Ja, aber dann ein anderes Beispiel. Wir sind dann am Wegesrand an einem Dorf vorbeigelaufen und da waren 2 Kinder, die auf einer Mauer gelegen haben und die haben irgendwie sehr offensiv und extrovertiert gewunken und ich bin dann ja auch hin mit der Kamera und habe die Kinder fotografiert. Die haben total nett gelächelt und hatten da irgendwie Spaß an der Situation. Und in dem Moment hat es mir ja auch voll Erfüllung gebracht. Das hat mir ja Spaß gegeben. Aber dieses Bild jetzt zu veröffentlichen, ist aus anderen Gründen ja wiederum moralisch oder auch rechtlich gar nicht so möglich. Das heißt, die Frage, die ich mir auch gestellt habe, was möchte ich als Fotografin eigentlich öffentlich zeigen?
Ja,
also was ist die Motivation dahinter?
In dem Moment hat ja unser Guide gesagt, das sei okay. Natürlich hätte der Guide pro forma sich eine Erlaubnis, braucht man eine Erlaubnis von den Eltern, die können für das Kind sprechen. Solche Bilder jetzt zu veröffentlichen, ist klar, muss man absichern, ist erst nach Rücksprache okay.
Na, es ist ja was anderes, ob ich die jetzt fotografiert habe, ob das für mich eine Erinnerung ist oder ob ich das öffentlich zeige. Die Verantwortung haben wir ja als Reiseblogger und Fotografen auf jeden Fall inne und dessen sollten wir uns ja auch bewusst sein.
Deswegen.
Und diese Verantwortung auch tragen. Aber dem zugrunde liegt ja die Frage, was motiviert mich eigentlich zu fotografieren?
Genau.
Und das war ja ursprünglich mal das betrifft nicht nur das Fotografieren, sondern auch das Schreiben oder überhaupt die Intention, unsere Reisen auf einem Blog mit diversen Kanälen zu teilen, die Welt aus meinen Augen zu zeigen. Das, was ich sehe, die Geschichten, die mit Menschen, mit der Natur, mit Tieren vor meinem Auge passieren. Das ist das, was ich ursprünglich mal zeigen wollte. Nicht mich selber.
Und das ist ja augenscheinlich das große Problem, weswegen wir uns ja auch so schwer tun mit Social Media und Co., weil unser Anspruch ja überhaupt nicht diese Selbstdarstellung ist,
ja, genau.
die
ja.
auf solchen Kanälen aber leider sehr, sehr gewünscht
deswegen
ist
sind wir auch,
einem gewissen
deswegen
Algorithmus.
Deswegen haben wir wahrscheinlich auch keine Follower auf Instagram.
Möglicherweise, aber uns liegt es ja viel, viel näher und gerade auch dir mit den Bildern eben Geschichten zu erzählen, etwas darzustellen, etwas näher zu bringen, was vielleicht ganz, ganz fern ist oder unbekannt ist, ne? Und eben nicht sich selber darin zu positionieren, sondern anderem Raum zu geben.
Ja, und dann hat man eben genau dieses Dilemma, dass wir eigentlich einen sehr freien, selbstbestimmten Alltag oder auch beruflichen Alltag leben, aber im Grunde auf diesen Plattformen fremdbestimmt ist. Wegen eines Algorithmus, der sagt, okay, du musst aber als Person da drauf sein und am besten auch noch schön und vielleicht in toller Kleidung, weil sonst wird das abgestraft mit wenig Reichweite. Und das ist halt genau dieses Problem, was ich allen voran mit Instagram habe, weil es einfach nicht zu mir und zu meiner Intention, zu meiner Motivation für diesen Job halt, ja, was das ausmacht. Auf der anderen Seite betrachtet man jetzt die künstliche Intelligenz, die mit auf den Markt kommt. Wir haben uns auch schon sehr, sehr häufig darüber unterhalten, wie das unser Dasein als Autoren tangiert, dass eben jeder jetzt irgendwelche Geschichten formulieren kann und es eigentlich fast gar keine Notwendigkeit mehr gibt, auch wenn ich das nicht so sehe. Aber bleiben wir erstmal jetzt kurz bei der Fotografie oder bei Social Media in dem Zusammenhang, dass jeder ja irgendein Foto generieren kann und man, wenn man selber drauf ist, ja irgendwie so diesen Human Proof auch gibt. Also deswegen, es kann gut sein, dass sich das vielleicht auch wieder in eine andere Richtung entwickelt, dass man mehr echte Geschichten hören möchte. Das, was wir eigentlich, ja, was auch unser Anliegen ist, weil genau das eben der Faktor ist, der menschliche Arbeit von der KI unterscheidet. Weißt du, wie ich meine? War vielleicht
genau.
Ein bisschen kompliziert gerade formuliert.
Ja, ich versuche es nochmal. Also genau diese individuellen Persönlichkeiten, diese Originität, das Besondere kommt ja durch das kreative Schaffen, was die KI eben nicht kann. Und dann eben genau das noch mehr darauf zu gehen, auf diesen besonderen Content und in dem Fall ja Menschen zeigen und dazu Geschichten erzählen, wäre absolut eine Möglichkeit, die dann auch trotzdem ankommt.
Ja, wahrscheinlich ist es irgendwie auch gerade so eine komische Übergangsphase mit Algorithmen, mit der künstlichen Intelligenz, die damit zusammenhängt. Und ich glaube, wir haben auch selber, warum sollten wir auch, da noch keinen guten Umgang mit. Also zumindest kann ich für mich sprechen und sagen, ich fühle mich damit jetzt gerade noch nicht so wohl. Ich will mich ja auch nicht der technischen Entwicklung irgendwie versperren. Das wäre ja blöd, sonst könnte ich ja direkt aufhören mit dem, was wir machen. Aber auf der anderen Seite ist man vielleicht schon so ein bisschen konservativ oder traditionalistisch eingestellt, wenn es um das künstlerische Schaffen wirklich geht. Das, was einem die künstliche Intelligenz jetzt plötzlich so ein bisschen beraubt. Weil bei mir, ja, was würdest du sagen?
Ja, das ist halt wirklich dein Gefühl und wie alt du geworden bist. Lass es mich kurz verdeutlichen.
Wie alt ich geworden bin, was willst du jetzt eigentlich damit sagen?
Ein Fotograf in den 70ern hat ganz anders gearbeitet als ein Fotograf in den 80ern und das ist Kameratechnik und dann kommt eine neue Kameratechnik auf und dann kommt Bildbearbeitung auf und dann kommt das auf und die Frage ist, bleibst du in deiner traditionellen Arbeitsweise und machst einfach irgendwie so aus der Zeit gefallene Retro-Technik oder adaptierst du diese ganzen Neuerungen?
Okay,
und das ist ja die Frage, ob du irgendwann, ob schon mit 30 oder mit 50, mit 60, mit 70 nicht mehr bereit bist, diese Neuerungen mitzugehen und stehen bleibst dich nur auf das Konservieren beschränkst von den Techniken, die du mal gelernt hast.
Okay, dann müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen der Fotografie und dem Schreiben, glaube ich, weil auch ich wende ja bei der Bildbearbeitung künstliche Intelligenz an.
So.
Worum es mir aber geht, ist das kreative Erschaffen. Weil das ist das Momentum, was die KI auch zerstört. Und das ist eher mein Pain. Nämlich die Tatsache, beim Schreiben wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Weil bei der Fotografie hast du immer Technik, die zugrunde liegt. Das hast du beim Schreiben vielleicht weniger, außer eine Schreibmaschine und ein Computer. Aber ja nicht, die das kreative Schaffen irgendwie fördert.
Ja,
für
doch,
mich
jetzt mehr.
Ja, jetzt mehr, genau. Aber das ist ja im Schreiben, in diesem Sektor, neu. In der Fotografie gab es eine gewisse Art der Technologie ja schon immer oder seit Jahrzehnten.
Mhm.
So,
ich dir recht.
Und das, was mich mal zum Schreiben und zum Fotografieren bewegt hat, was mir wirklich pure Erfüllung gegeben hat, was mir Spaß gemacht hat, war genau dieses kreative Erschaffen. Worte aneinander zu reihen, dass es sich schön anhört. Irgendwie mit Worten Bilder zu schaffen, Geschichten zu erzählen, sodass sich der Leser wirklich in die Situation hineinversetzen kann. Das war das, was mir die Motivation gegeben hat, das zu tun, was wir heute machen. Jetzt ist aber genau das was die KI ja übernimmt. Und wir haben das jetzt schon häufiger, also ich arbeite zum Teil ja auch mit ChatGPT und Co. Aber ich fühle mich danach immer auf eine gewisse Art und Weise einerseits schuldig, weil ich also so ein bisschen so dieses gecheatet. Ich habe so gecheatet, ich habe jetzt nicht selber formuliert, sondern die KI hat mir geholfen. Einerseits ist es das Gefühl, auf der anderen Seite ist es danach aber auch so unbefriedigend. Weil vor wenigen Monaten noch, vor 6 Jahren, als wir Generation Work gegründet haben, gab's das nicht. Da habe ich selber Sätze gebildet. Weißt du, wie ich meine? Und das hat mir danach auch so ein Gefühl der Zufriedenheit gegeben. Und das fällt mir jetzt halt einfach schwieriger.
Ja, ich denke, das ist alles im Wandel. Das wird sich alles finden, was man da adaptiert und was man nicht adaptiert und wie man für sich arbeitet und wie man sich insbesondere die Freude und die Leidenschaft nicht nehmen lässt. Ob das jetzt an sich am Reisen ist oder ob das an der damit verbundenen Arbeit für uns ist.
Ja, es hängt halt irgendwie bei uns nicht nur Spaß dran, nicht nur Hobby, sondern es ist halt irgendwie unser Job. Und dadurch, dass wir 100% selbstständig sind mittlerweile, ist es halt auch irgendwo unsere Existenz, die da dran hängt, ne?
Absolut, aber auch da mache ich mir gar keine Sorgen. Die ist absolut im Wandel und die wird in einem Jahr oder spätestens in 3 Jahren schon wieder ganz anders aussehen, wenn du dir mal anschaust, was das für einen Verlauf genommen hat, so in den letzten Jahren, hättest du das ja auch niemals.
Ja, wir haben ja auch Anpassungsfähigkeit auf Reisen gelernt, das ist es ja auch, aber trotzdem sind das natürlich sehr einschneidende Sachen. Auf der anderen Seite, beispielsweise wenn ich jetzt mit meiner Mama unterwegs bin, wie in Indien, falls euch das Thema interessiert, könnt ihr auch nochmal in die letzte Podcast-Folge reinschalten, die sich häufig fragt, wenn sie mit mir unterwegs ist, warum ich denn so viel fotografiere und dass sie dann halt daneben sitzt und ich irgendwie mache und tue und fotografiere und bla bla. Und mir häufig dann sagt, lass doch auch einfach mal den Moment sein. Also ohne jetzt immer durch den Kamerasucher zu gucken. So entgegen dem Motto, hast du kein Foto, hast du es auch nicht gesehen. Ne? Das ist ja häufig bei uns auch so ein bisschen das, was insgeheim, natürlich würden wir das nicht so sagen und es ist nicht so offensichtlich, aber so insgeheim schlummert ja schon immer der Gedanke, okay, wir müssen das jetzt irgendwie schön fotografieren, weil sonst haben wir den Moment nicht konserviert.
Wo du das gerade sagst, auch da insbesondere, aber, und weiß ich nicht, wahrscheinlich ist das irgendwie so unser Ding geworden oder unser Fable oder unser Interesse auch viel, viel mehr. Aber das denke ich mir gerade irgendwie auch gar nicht so bei Landschaft, auch gar nicht so bei Architektur, sondern...
Sagst du, der alles Mögliche filmt?
Sondern ich denke auch da jetzt wieder an Wildlife, an Begegnungen.
Mhm.
Weil wenn du jetzt den
Ach so, ja.
Bär...
Ja.
Oder den Tiger
mhm.
siehst und triffst.
Und dann zu spät auf...
Aber es nicht schaffst, davon eine gute Aufnahme zu machen,
ja.
Ob jetzt Foto oder Film.
Ist der Moment doch sofort abgewertet. Der hat doch dann für dich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nicht existiert.
Obwohl du ihn hattest, aber ja, es geht noch nicht mal darum, dass du es irgendwie... Es geht, finde ich, noch nicht mal primär darum, es anderen zu beweisen, aber... Du brauchst schon für dein eigenes gutes Gefühl und für deine Wertigkeit, das auch damit zusammenhängt, dass du es eben mit einem sehr professionellen Anspruch machst.
Ja, klar.
Also anderen reicht es halt,
wenn sie ein verpixeltes Handyfoto haben.
Das gesehen zu haben.
Und für mich reicht es ja nicht mal aus, dass ich den Bären drauf habe oder den Tiger oder den Löwen oder was auch immer.
Auch irgendwie einen tollen, besonderen Gesichtsausdruck.
Nee, das Foto muss auch scharf sein.
Das Foto muss zumindest scharf sein.
Ja, genau.
So, aber jetzt zu dem Stichwort Momente sein lassen. Da hatten wir ja auf unserer Wanderung dann auch noch eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht.
Oh ja, stimmt.
An dem... wir haben es erstmal Ruhetag genannt, aber es war dann doch ein langer Weg in Junbesi bis hoch zum Zugpeng-Kloster.
Ah, schön ausgesprochen.
Ich hoffe, das kommt dem Ideal nahe. Auf jeden Fall waren es doch so 1,5 Stunden nochmal den Berg rauf und nachher runter, von daher doch kein Ruhetag. Aber wir hatten das große Glück im Nachhinein, dass an diesem Samstag, auch aufgrund von Renovierungsmaßnahmen, glaube ich, auch aufgrund von den Bauarbeiten, auf jeden Fall fand an diesem Samstag keine große Zeremonie in diesem Kloster statt. Und wir hatten aber durch Chabi, unseren Guide, der halt auch wirklich so ganz naiv drauf los da reinmarschiert ist und einfach angefangen hat mit den Mönchen und Nonnen vor allen Dingen. Es ist eines der wenigen Kloster in Nepal, was auch Nonnen beherbergt. Und ja, Chabi kommt aus der Gegend, er war auch schon 2-3 Mal da und hat uns da im wahrsten Sinne des Wortes Türen geöffnet.
Ja, das stimmt. Also ja, man könnte fast sagen, glücklicherweise hat die Zeremonie nicht stattgefunden, obwohl ich mich sehr, sehr darauf gefreut habe, so eine Zeremonie in so einem buddhistischen Kloster. Wir haben uns relativ nah am Tibet auch zu der Zeit befunden. Also es war auch ein tibetisches Kloster, so um den Kulturkreis nur ein bisschen zu verdeutlichen. Und plötzlich standen wir irgendwie barfuß in so einem Gebäude, wo der ansässige Lama uns Dinge zu dem Leben im Kloster erzählt hat. Also Lama, es handelte sich nicht um Lama, sondern das ist einfach im tibetischen Kulturkreis der Priester.
Es handelt sich auch nicht um den einen großen Dalai Lama, den wir kennen. Das ist halt der allergrößte und Anführer und weltweit Bekannte. Aber Lama ist auch der einfache Hohenpriester, der in jedem Kloster den höchsten Posten hat.
Das einfach würde ich streichen, also der hat schon ein sehr hohes Ansehen.
Ja, genau.
Auch eine wichtige Funktion.
Der höchste Priester in dem einzelnen Kloster halt.
Zum Beispiel ist es auch so, dass bei fast jeder Entscheidung, die irgendwie so getroffen wird, was hatte Chabi erzählt? Wenn jemand stirbt, wo der hingebracht wird im Berg, das entscheidet der ortsansässige Lama und auch, glaube ich, bei einer Geburt von dem Kind, da hat er auch irgendwas gesagt, was der entscheidet und gar nicht nur Familie.
Also wir haben auf jeden Fall durch die Übersetzung, wir haben eine sehr, sehr einzigartige, individuelle, mega authentische Erfahrung gemacht. Man muss dazu sagen, wir waren absolut die einzigen westlichen Reisenden da.
Westlich kannst du streichen.
Da oder war sonst überhaupt jemand, Reisenden. Also da war keine Gruppe von 10, 20 Touristen, die da irgendwie durchgeführt wurde oder so. Also das war wirklich, dass das heutzutage überhaupt noch so möglich ist.
Dass es sowas gibt.
Ne?
Ja, und der Lama hat halt wirklich dann so Dinge erzählt. Also er konnte kein Englisch, deswegen hatte Chabi in seinem okayen Englisch, sage ich mal, übersetzt. Aber es war wirklich Gold wert. Beispielsweise, dass die Grenze zum Tibet seit 2008 ja komplett dicht ist. Man bräuchte theoretisch von Junbesi, wo sich das Kloster befindet, ich glaube ungefähr eine Woche zu Fuß, um zur Grenze zum Tibet zu kommen. Aber das ist halt heutzutage alles nicht mehr so ganz einfach. Dadurch werden halt auch einfach Glaubensgemeinschaften unterbrochen.
Also kurz zum Kontext. Tibet ist, wenn man es so will, ob es jetzt das Tibet ist, sei mal dahingestellt. Aber die Region ist halt von China annektiert. Besetzt heutzutage der größte Teil. Deswegen ist ja auch der Dalai Lama damals nach Indien rüber geflüchtet. Wir hatten das, glaube ich, schon in Ansätzen in unserer Leh-Ladakh-Folge damals bestimmt mit besprochen. Auf jeden Fall gibt es kein Land, es gibt keinen Staat Tibet. Es gibt diese Region, die eben heutzutage zum allergrößten Teil von China annektiert ist. China beruft sich auch darauf, das ist das wahre Tibet, das ist unser Tibet und vor allen Dingen möchte, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich werde es jetzt erwähnen, wir werden aber nicht weiter darüber reden, aber China will zum Beispiel jetzt, wo es bald wieder entschieden werden muss, auch dann einen eigenen Dalai Lama bestimmen.
Ach so, stimmt, ja.
Für ihre Region Tibet und der Original Dalai Lama, der akzeptiert das natürlich überhaupt nicht. Also es kann sein, dass wir da bald zwei konkurrierende Abende sozusagen haben.
Ja, und der Dalai Lama war ja noch nie in Nepal. Das hat uns der Lama ja auch erzählt.
Genau.
Und ich glaube da ja in dem Zusammenhang schon irgendwie an so Spiritualität, weil ich fand das so eine krasse Situation. Ich bin in diesem Gebäude oder wir sind in diesem Gebäude. Dieser Lama erzählt uns da was über die buddhistische Kultur. Chubby übersetzt und ich hatte ja übertriebene Halsschmerzen zu der Zeit, ne? Ich war ja richtig, richtig krank und irgendwann kam dann der Lama mit so einer riesen Schüssel voller Süßigkeiten.
Und ich habe mir einfach ein kleines Schokolädchen gegriffen.
Wir greifen da halt rein, so konntest du jetzt auch schlecht ablehnen. Das war ja irgendwie auch so eine, ja, kannst ja nicht einem Lama irgendwie so Süßigkeiten absprechen. Auf jeden Fall greife ich intuitiv so ein Bonbon. Keine Ahnung, also da hat wirklich keine bewusste Entscheidung stattgefunden. Ich nehme dieses Bonbon in den Mund. Und es hat mich so krass überrascht, dieser Geschmack, weil der war einfach ultra scharf. Richtig, richtig scharf. Also das war ein Chili-Bonbon. Und ich wollte dann aber auch nicht so unhöflich sein und irgendwie das Bonbon ausspucken oder wieder in das Papier zurücktun, weil wir standen halt die ganze Zeit quasi Auge an Auge gegenüber. Also habe ich in den sauren Apfel gebissen oder auch in das scharfe Bonbon und hab das gelutscht und gelutscht. Und als es dann endlich leer war, habe ich gemerkt, ey, meine Halsschmerzen sind weg.
Puff.
Da habe ich ja, und ich fand das so absurd, aber als ob der Lama gewusst hat, dass ich Halsschmerzen habe und mich irgendwie so über Umwege von meinem Leid befreit hat. Doch, ich glaube da jetzt dran.
Ja.
Ich sehe schon wieder deinen rationalen Blick.
Es ist jetzt nicht ganz so unwahrscheinlich, dass Wanderer, die bei ihm vorbeikommen, möglicherweise etwas erkältet sind. Aber
dass ich dann auch noch das Bonbon gegriffen habe. So genau. Als ob er meinen Finger geführt hat, genau dahin. Weil sonst hätte ich ja vielleicht auch eine Schokolade gegriffen.
Genau, sonst hättest du vielleicht auch ein Schokolädchen oder irgendwas anderes da gegriffen und es war genau das passende Bonbon für deinen Hals und dir ging es schlagartig die nächsten Stunden und Tage.
Und da haben wir ja auch nicht fotografiert. Ich glaube, darauf wolltest du initial mal hinaus.
So, vor allen Dingen, ne, weil wir diese Momente, die haben wir bewusst erlebt und
dafür gibt es keine Beweise, außer dieses rote Bändchen, was uns die eine Nonne im Nachhinein umgebunden hat um den Hals, weil das war sozusagen eine Segnung für Gäste in Auftrag des Lamas. Das erinnert uns daran, aber kein Foto.
Absolut, denn in den heiligsten Räumen, da haben wir auch ganz bewusst die Kameras sein gelassen.
Ja, und das hätten wir ohne Chubby ja wirklich auch nicht so realisieren können. Das war schon ein großes Glück, dass wir uns da für einen Guide entschieden haben, ne? Also es waren ja auch andere unterwegs, die den PKP komplett ohne Guide gemacht haben, wo wir auch kurz davor waren.
Absolut. Und auch im Nachhinein, also jetzt rein von der Wanderung, also ja, es war sehr, sehr anstrengend. Es war ja ab und zu ausgeschildert, aber mit einer Karte. Also wir hätten das auch alleine machen können. Es hätte
aber,
uns
ja, nochmal der Punkt. Wir sind ja mehreren begegnet, die keinen Guide hatten.
Ja.
Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass wir auch durch die Anwesenheit von Chubby bessere Teehäuser bekommen haben und auch zu wesentlich günstigeren Preisen.
Ja, das zum Beispiel hätte ich ja im Vorhinein, ja, auch wieder meinen Kopf natürlich, aber ich hatte ja im Vorhinein eher die Bedenken, dass du durch den Guide in Teehäuser gebracht wirst, wo du vielleicht mehr bezahlen musst. Aber es war ja wirklich, wie wir festgestellt haben, es war ja eher andersrum. Es war ja so, dass man durch den Guide Zugang zu, teilweise auch wirklich
fast offensichtlich
Nahrungsmitteln, Preisen, ja. Essen und so weiter, dass du durch den Guide plötzlich Zugang hattest und auch teilweise einen günstigeren Preis hattest und auf jeden Fall durch den Guide in einer besseren Situation warst, als wenn du da alleine ankommst. Weil, ja, ich glaube, die Locals vor Ort das natürlich auch gerne sehen und dich lieber supporten, wenn du da nicht alleine ankommst.
Ja, ist ja auch irgendwie gut. Also ich glaube, bei uns hat da auch so ein Umdenken stattgefunden, gerade in der
Ja.
Situation, wo wir auch die Vorteile halt von Chubby wirklich offensichtlich gesehen haben. Also nicht nur den Punkt, was du jetzt gesagt hast, sondern auch einfach, welche Türen er uns zu den zu Details auch in der Landschaft oder auch in der Kultur einfach geöffnet
Man
hat.
muss dazu sagen, also es war wirklich im Laufe dessen sich stetig steigender, sehr, sehr angenehmer Umgang. Wir hatten wieder mal einen Guide, der jünger war als
Nee,
wir.
das stimmt nicht. Der war genauso alt wie du, hat er doch gesagt.
Ach so, stimmt, wir dachten im Vorhinein aufgrund des Bildes
Ist
und
aber egal.
wir dachten im Vorhinein, er wäre deutlich jünger.
Nee,
Wir
war
haben dann
nicht.
erfahren, also unser Alter.
Ja.
Ja, aber wir hatten ja schon in Tansania mit unserem Safari-Guide William, der war einen Ticken jünger
Ja.
als wir. Wir hatten jetzt auf jeden Fall mehrfach die Erfahrung gemacht,
Dass Guides jünger werden als wir.
dass Guides jünger werden, liegt vor allen Dingen daran, dass wir älter werden.
Ja.
Ja, eben genau dieses Thema, dass wir ja auch wieder eine Entwicklung machen in unserer Art zu reisen. Und natürlich hätten wir uns da theoretisch Geld sparen können, wenige 100 € in dem Fall. Wir haben nicht das Rundum-Paket über eine große Agentur genommen, was hier, weiß ich nicht, an die 1.000 € kostet, sondern wir haben im Prinzip einen freien Guide engagiert und mitgehabt. Also schon eine ganz, ganz andere Stufe. Aber natürlich hätte man das auch noch reduzieren können. Und es ist immer die Frage, welche Firma engagierst du für welches Rundum-Paket? Oder kannst du irgendwie freie Guides organisieren? Es hängt sehr von der Umgebung ab, von der Organisation ab, von allem ab. Aber es ist uns auf jeden Fall wichtiger geworden, nicht immer nur möglichst billig durchzukommen und uns durchzuschlagen, sondern auch wirklich, wenn wir schon das Privileg haben, hier sein zu dürfen und das erfahren zu dürfen, dann sollen die Locals auch wirklich was davon haben.
Ja, den, also den letzten Punkt, den du jetzt angesprochen hast, allen voran. Also was wir jetzt auch nicht machen, ist überall irgendwie blindes Geld rauszuschmeißen,
Mega,
sondern sehr,
da.
sehr gezielt einfach auch bei unseren Entscheidungen, welche Touren wir machen, zu überlegen oder darauf zu achten, kommt das Geld, was wir da lassen, auch wirklich dem Zweck zugute. Also in dem Fall jetzt, dass wirklich das Geld, was wir bezahlen, eine Familie ernährt. Nämlich, weil Chubby Geld verdient damit, weil es einen Arbeitsplatz sichert. Wir haben schon in so vielen Kontexten festgestellt oder auch ja, von Menschen gesagt bekommen, dass der Key von Nachhaltigkeit oder der Key von allem, um was aufzubauen, Arbeitsmöglichkeiten sind, also Beschäftigung.
Im besten Fall Festanstellung.
Im besten Fall
Also
Festanstellung,
auf
so.
jeden Fall eine Sicherheit, dass er jetzt zum Beispiel auch, ja, also nach unserem Track hat er gesagt, ja, da ist die Saison zu Ende. Die nächsten 2 Monate kann ich das hier nicht machen. Na? Und dann muss man irgendwie entweder genug Geld gemacht haben, dass das reicht, oder man hat wieder in der Zeit irgendeine andere Möglichkeit, irgendeine andere Sache, der man nachgehen kann.
Also Fazit zu dem Thema ist, und das haben wir uns für uns ja auch so ein bisschen jetzt realisiert, Low Budget zu reisen steht eher im Gegensatz oder tangiert negativ den lokalen und nachhaltigen Tourismus, dem lokalen und nachhaltigen Tourismus entgegen, weil wenn du kein Geld da lässt, kann auch vor Ort nichts aufgebaut werden. Du hinterlässt dann im Zweifel sogar noch mehr Emissionen, weil du musst da irgendwie hinkommen zu dem Trail und auf der anderen Seite verdient aber kein Local Einkommen, damit er beispielsweise auch dazu in der Lage ist, die Umwelt zu schützen. Also da sind ja ganz viele Dominoeffekte, die man da jetzt durchdeklinieren könnte.
Ja, ich würde jetzt nicht Low Budget an sich so nennen und verteufeln. Also es geht wirklich auch hier wieder um die Extreme.
Wir
Ne?
selbst sind ja auch immer noch Low-Budget-Reisende.
Genau, absolut. Es geht jetzt einfach darum, dieser Drang und den hatte ich und den habe ich auch immer noch teilweise in mir. Es ist natürlich immer schön, umsonst durchzukommen, aber es ist vor allen Dingen auch schön, wenn durch deinen Einsatz, auch durch deine, auch durch dein Geld, was du da lässt, eine Familie leben kann, dem man Sicherheit hat. Aber die Schwierigkeit ist einfach immer im richtigen Maß, im richtigen Gefühl. Ne? Und wo bezahlst du das Geld gerne? Wo hast du dieses gute Gefühl?
Das ist ja auch so flexibel.
Und wo nicht? Ne? Wenn jetzt, und das fängt ganz, ganz hart für mich immer so, Eintritte zum Beispiel, Eintritte für Nationalparks. Nationalparks sind teilweise auch Gebirge, sind Berge für Wanderungen. Ne? Da, boah, da scheiden sich ja schon die Geister. Ne? Hatten wir ja auch, wenn ich da an Patagonien zurückdenke und ich plötzlich 40 Euro bezahlen soll unten am Haus, um da jetzt in den Berg wandern zu dürfen. Da ja, hört es aber auf.
Natürlich fällt es uns jetzt auch leicht, das so zu sagen, weil Nepal ist ja ein extrem günstiges Reiseland im Vergleich jetzt zu Patagonien. Das heißt, uns hat es da ja jetzt nicht großartig wehgetan, Chubby zu bezahlen. Also das waren wenige 100 Euro. Ob wir die jetzt mehr oder weniger auf dem Konto haben, davon hängt jetzt unsere Existenz nicht ab.
So, aber wir hüten uns ja davor, in Länder zu reisen, die teurer sind und die Menschen entsprechend zu bezahlen.
Ja, also
das ist ja das ist ja das Schwierige daran. Das ist ja das Schwierige daran. Du, ernsthaft musst du ja auch sagen, du bewertest ja ernsthaft, wie geht es diesem Menschen?
Ob er das nötig hat, meinst du?
So, damit sind wir nämlich auch gleich bei einem anderen Thema. Aber du schaust dir ja an, ist das jetzt Profitgier oder ist das so, ja, das Notwendigste, was er halt zum Leben braucht? Es ist ja ganz, ganz oft, sind die Preise jetzt maßlos überzogen? Wollen die mir als Reisendem jetzt Geld aus der Tasche ziehen?
Ja, da muss man aber auch dazu sagen, das hatten wir in Nepal nicht einmal. Das
Gefühl. Nee,
im Gegenteil,
überhaupt
in Indien auch nicht oder in Südindien nicht. Ja.
Nee, aber eben in anderen Reisedestinationen hast du dieses Gefühl eben. Und das ist eben, dass auch ganz, ganz oft eben einzelne Menschen dafür sorgen und das eben dann für viele, viele andere kaputt machen.
Ach so, ja, Locals meinst du?
Ja.
Ja, 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 stimmt. Weil man dann denkt, alle sind so insgeheim.
Richtig.
Ja, was man aber auf jeden Fall dazu auch noch vielleicht abschließend sagen muss, ist, dass dieses Umdenken bei uns ja vielleicht auch jetzt erst in den letzten 4 Jahren vielleicht so allmählich gekommen ist. Das war ja ein Prozess und das geht halt einfach analog auch zu finanzieller Sicherheit, ne? Also ich meine, klar, wenn du jetzt selber dir gerade so eine Reise leisten kannst und wir sind ja auch ein Verfechter davon, dass jeder reisen können soll, um sich eben weiterzubilden. Wenn jetzt ein Student, der irgendwie mit 1.000 Euro losreist, dazu weniger in der Lage ist, Locals zu unterstützen auf monetäre Weise, als wir jetzt, ist das ja natürlich auch klar. Also wir haben ja erst dadurch, dass wir jetzt uns wieder eine finanzielle Sicherheit aufgebaut haben, konnte dieses Umdenken stattfinden.
Ja, also wir hatten im Prinzip die finanzielle Sicherheit schon immer, würde ich sagen. Aber was ich meine ist, dass wir natürlich am Anfang der Weltreise nicht wussten, wie sich das alles jetzt entwickelt. Und da haben wir natürlich...
Da hatten wir keine sicheren Einnahmen.
Nee, deswegen. Deswegen haben wir da natürlich das Geld schon sehr, sehr beisammen gehalten. Ja, damit das einfach nicht nach wenigen Monaten vorbei ist, sondern wir haben ja von Anfang an versucht, einerseits das Geld zusammenzuhalten und auf der anderen Seite aber auch während der Reise schon zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und dass sich das dann irgendwann so die Waage hält, dass wir jetzt auch wieder in der Lage sind, etwas mehr zu investieren und anders zu reisen.
Ja, genau, das meine ich ja. Weil wir jetzt wieder die Sicherheit haben, dass wir regelmäßig monatlich sichere Einnahmen haben, die uns das ermöglichen.
Genau.
Das war ja zum Beginn der Weltreise.
Und da ist ja andersrum auch das Schwierige, dass also uns Reisenden kann man das ja auch schwer ansehen. Uns Reisenden kann man das ja sehr, sehr schwer ansehen, was wir für einen Hintergrund haben und mit welchen Mitteln wir reisen. Und deswegen.
Also anhand unserer Klamotten würde ich sagen, wir müssen sehr arm wirken.
So, das ist nochmal als Geheimtipp von mir. ja, zieht euch entsprechend an, dass ihr nicht auffällt, dann werdet ihr auch nicht belangt. So, abschließende Worte zu dem Thema.
Jetzt sind wir eigentlich gar nicht mehr auf den Chitwa-Nationalpark zu sprechen gekommen, aber ich glaube, vieles, was wir jetzt schon gesagt haben, trifft auch so ein bisschen darauf zu. Kannst ja noch mal ganz kurz umreißen, was unser zweites Abenteuer in Nepal war, was auch über mehrere Tage ging. Aber auch da der Hinweis, dazu folgt auf jeden Fall auch ein Blogbeitrag. Nur der Vollständigkeit halber, dass ihr nicht denkt, wir sind nach Nepal nur für das 5-6-Tage-Tracking da gefahren und ein bisschen Kathmandu. Wir haben durchaus mehr gemacht. Aber ich glaube, wir haben gerade so viele Themen, wo wir auch jetzt gerade mal ein bisschen deeper reingehen.
Absolut. Wir haben... Haben wir es überhaupt gesagt? Ich glaube
doch,
schon.
Doch, du hast mehrfach gesagt in der letzten Folge, dass wir bis zum Chitwa-Nationalpark reisen.
So ist es. Und vor allen Dingen haben wir unsere letzte Folge ja auch in Bandipur in Nepal aufgezeichnet. Mittlerweile sitzen wir wieder in unserer aktuell völlig verschneiten Wohnung hier.
Die Wohnung ist nicht verschneit.
In der Wohnung zum Glück und nicht. Aber wenn wir raus auf die Dachterrasse gucken und in die Umgebung, dann ist es
kann man auch froh sein, dass wir hier eine Heizung haben, ne?
Absolut. Also wir schätzen die Heizung, die heiße Dusche, die immer präsente.
Ja.
Boah, du könntest sogar ein Bad nehmen. Du hast es immer noch nicht gemacht.
Ich habe immer noch keine Badewanne genommen.
Nee. So, wir waren auf jeden Fall noch im Dschungel unterwegs, im Chitwa-Nationalpark und da haben wir uns 3 Tage wirklich durch den Busch geschlagen, durchs dichteste Dickicht. Wir haben uns gegen Tagestouren entschieden. Die meisten, die fahren da mal rein und dann aber auch abends wieder zurück in die gemütliche Unterkunft in Sauraha. Und ich glaube vor allen Dingen, du hast mich mehrfach gefragt, warum wir das eigentlich nicht so machen.
Das stimmt, ich habe wirklich im Vorhinein auch in Indien ein paar Leute getroffen, die schon in Nepal waren. Und wir haben uns dann über den Chitwa-Nationalpark unterhalten. Und jedes Mal kam die Frage, wie im Nationalpark übernachten? Nee, also wir sind nach Sauraha zurückgefahren, das geht doch gar nicht anders. Und ich habe mich dann schon so, ich wurde ein bisschen skeptisch. So, wieso, wenn das doch der übliche Weg ist, dass man Tagestouren, also auch über mehrere Tage hinweg, aber quasi immer nach Sauraha zurückkommt, was ja wirklich direkt am Tor, am Eingang zum Nationalpark liegt. Warum machen wir das nicht so?
Weil der Henry natürlich da ein richtiges Abenteuer draus machen will und intensiv eintauchen möchte. Und es war doch schon immer unser Traum und wir haben es auch aus finanziellen Gründen, weil es anderswo einfach unfassbar teuer ist, im Nationalpark, im Dschungel und sonst wo dann
zu anderswo auf der Welt, nicht anderswo in Nepal.
Anderswo auf der Welt, vergleichbare Sachen. Also nochmal, da 3 Tage Dschungelsafari im Chitwa-Nationalpark, die 3 Tage, die kosten so viel wie ein Tag ein Ngorongoro-Krater in Tansania. Und das ist nicht übertrieben. Das sind wirklich die Kosten von dem Ausflug. So, und deswegen
haben wir
im Nationalpark übernachtet, in einem völlig einfachen, abgelegenen Remote Village. Also so eine Unterkunft haben selbst wir noch mal schlucken müssen.
Also
ich unter anderem auch wegen so einer Riesenspinne.
Auf die ich dich aufmerksam gemacht habe. Du hättest sie nicht vermerkt.
Ja, also es waren einfachste Holzpritschen in Bungalows aus Lehm.
Oh, Bungalow, das wirkt zu schön. Also ich würde eher sagen, Lehmhütte mit Strohdach.
Mit Strohdach.
Ja.
Okay. Auf jeden Fall, wir hatten auch da Guides an unserer Seite. Was in dem Fall nicht anders geht. In dem Fall auch mal wieder ältere, erfahrene, die uns auch inhaltlich super viel vermitteln konnten. Und da auch nochmal ein Riesenlob an die Organisation, wie hießen sie, United
Jungle Guides.
Ganz, ganz toll. Ich kann mich an das Konstrukt erinnern, weil die haben keine selbstständigen Guides, die sie einfach anheuern, sondern jeder Guide ist Teilhaber des Unternehmens und das ist natürlich nochmal eine ganz andere spannende Philosophie, die dafür sorgt, dass jeder Guide auch wirklich motiviert zur Qualität des Ganzen beiträgt.
Ja, und auch zu dem Thema, was wir gerade hatten mit dem lokalen und nachhaltigen Tourismus, hat uns Prakash, der Primary Guide sozusagen, also der Chef, Ja, auch am Lagerfeuer erklärt, dass die United Jungle Guides die erste Agentur war, die das Mardi Village, wo wir da die erste Nacht übernachtet haben,
genau,
überhaupt für den Tourismus geöffnet hat. Und erst seitdem gibt es dort überhaupt Elektrizität. Und die sorgen halt dafür, dass von der Tourismus-Bubble Chitwa Nationalpark, wo Leute hinkommen für Nashörner, für Tiger, für Bären, einfach auch einen Teil abbekommen, diejenigen, die täglich eben mit diesen Tieren auch leben.
Richtig, und in
Saurar. Und das war uns sehr wichtig, deswegen haben wir das auch so gemacht.
In Saurar ist halt die letzten Jahre, Jahrzehnte so ein absoluter Boom entstanden. Also da konzentriert sich alles drauf.
Mhm.
Und um das halt ein bisschen mehr sinnvoll zu verteilen, um also auch die Belastung an dem einen Ort zu reduzieren. Und im Mardi Village, also jeder, mit dem wir, gut, auch da wieder, die wenigsten konnten Englisch, wir haben im Prinzip...
Oh, naja, also ich fand es in Nepal schon, also jetzt klar in dem tibetischen Kloster nicht, aber ich war sehr, sehr krass überrascht.
Absolut, aber ich meine jetzt im Mardi Village, in den Hütten, die Leute.
Auch die haben Englisch verstanden, sowas nicht.
Teilweise ja, vor allen Dingen, aber was ich sagen wollte ist, die wünschen sich alle mehr Tourismus.
Ja, es ist absurd, ne?
Heutzutage sind wir in einer Stimmung, wir kriegen überall nur noch den Hass und die Demonstrationen und sonst was und das Unerwünschtsein sozusagen vom Fremden, was auch uns als Reisende schon wirklich oft betrifft. Und da dann nochmal so zu hören, also hier, wir sehen, Sauraha hat die Entwicklung gemacht in den letzten Jahren und das wäre doch schön, wenn das jetzt bei uns auch passieren würde.
Ja, vor allem.
Natürlich auch alles wieder in Maßen und nicht zu viel, weil wir müssen dem Nationalpark Raum geben. Und das ist nämlich das andere Thema, dass die nämlich auch entsprechend unterrichtet werden und im Umgang mit den Tieren plötzlich viel, viel wertiger und respektvoller sind, weil die eben die Sicherheit und den Unterhalt bescheren können.
Ja, genau. Also ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen unterrichtet, sondern auf indirekte Weise gezeigt bekommen, dass es sich lohnt, die Tiere, die einen umgeben oder die Natur, die einen umgibt, zu schützen, weil sie sehen, Touristen kommen nur deswegen. Es hatten wir schon zigmal, glaube ich, auch im afrikanischen Kontext diesen Zusammenhang. Deswegen, ja, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht nochmal so detailliert drauf eingehen. Hört euch da sonst nochmal die entsprechend anderen Podcast-Folgen zu an.
Abschließend lässt sich auf jeden Fall sagen, Nepal nicht nur wegen dem Himalaya, sondern auch wegen dem Chitwan-Nationalpark. Also wir werden auf jeden Fall nochmal zu Nepal zurückkehren. Das hat mich schon wirklich sehr, sehr gecatcht. Und vor allen Dingen auch die ganze Kultur dazwischen, das Menschliche, der Umgang wirklich super, super lieb und nett und angenehm und höflich und respektvoll und natürlich immer, ja, man sagt ja, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch heraus. Aber manchmal bist du auch sehr, sehr ruhig und respektvoll und es kommt gar nicht so zurück. Oder auch andersrum natürlich, je nach Touristen, je nach Reisende. Aber das war schon wirklich, wirklich eine besondere Erfahrung und besonders war dann auch unser Abschluss.
Ja, der letzte Tag. Ich wollte gerade noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, wir sprechen jetzt vom letzten Tag, aber es könnte jetzt doch noch mal ein bisschen zeitlich ausarten. Aber selbst wenn die Podcast-Folge jetzt länger wird, ich glaube, es ist jetzt wichtig, noch mal auf dieses Thema einzugehen. Denn an unserem letzten Tag haben wir noch eine sehr, sehr spezielle Erfahrung in Kathmandu sammeln dürfen. Und zwar am Pashupatinath-Tempel. Das ist einer der bedeutsamsten hinduistischen Tempelanlagen überhaupt, ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Und wofür dieser Tempel bekannt sein soll, sind die Toteneinäscherungen, die dort stattfinden. Also ein bisschen wie man es vom berühmteren Varanasi in Indien kennt, wo die Leichen am Ganges verbrannt werden, gibt es halt eben auch in Kathmandu so eine Tempelanlage, Pashupatinath, wo man öffentlich hin kann. Und das haben wir uns ganz bis zum Schluss aufgehoben, weil es uns wichtig war, recht früh am Morgen dahin zu gehen. Und Irgendwie, ich habe mich ja die ganze Zeit in Nepal versucht, darauf vorzubereiten, mental mir schon mal darüber Gedanken zu machen, mich irgendwie mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber letztendlich kam mir dann doch alles anders als erwartet, oder?
Ich hätte vor allen Dingen nicht gedacht, dass es wirklich, also das ist eine riesen Tempelanlage. Du sagst es schon, das ist Weltkulturerbe. Du bezahlst auch als Foreigner, als Ausländer, als Reisender mit 1000 Rupees, sind für uns jetzt was 6, 7 € umgerechnet.
Das ist ein Witz für den
Aber
UNESCO-Weltkulturerbe.
für lokal vor Ort ist das relativ viel Geld. Man bekommt so eine kleine Urkunde dafür, ganz schön. Und ich dachte schon, dass da jetzt, es waren ja wirklich auch da wieder, es war ein Sonntag, wir sind bewusst früh morgens, weil wir haben das auch vorher schon mal abgehakt und haben uns das bewusst für diesen letzten Tag gesetzt, weil wir gelesen hatten, irgendwie ab 9 Uhr, ab 10 Uhr kommen dann die Touristen, kommen dann die Reisenden. Und ja, aber selbst das war ja fast gar nicht so.
Wir
Also
waren lange da, ja, das stimmt.
es war wirklich, wir waren schon um 7 da, aber auch um 9 Uhr, auch dann, es war immer noch wirklich sehr, sehr besonders, sehr, sehr wenig Reisende und es war halt wirklich keine Show. Und das hatte ich irgendwie, hatte ich es nicht so.
Also ich habe gedacht im Vorhinein, okay, das ist ein Tempel, da gehen Leute hin hauptsächlich zum Beten und diese Leichenverbrennungen, das ist ein sehr, sehr spezielles Ereignis, was irgendwie selten stattfindet. Ich bin eher so mit der Einstellung reingegangen, okay, es wäre schon spannend, das irgendwie zu sehen. Wir haben aber ja auch im Vorhinein
Ob wir einen
gelesen,
Blick darauf
ob
erhaschen
man das
können, auf
überhaupt
eins
sehen kann.
vielleicht.
Genau, ja, wenn wir Glück haben, was heißt Glück in Anführungszeichen, ne, dann kann man das vielleicht irgendwie von weitem sehen. Wir haben gelesen, man darf das nur vom gegenüberliegenden Flussufer aus sehen und halt eben nicht so nah. Und entsprechend habe ich gedacht, okay, man ist da vielleicht mehrere hundert Meter von weg und man sieht da im Hintergrund diese Zeremonie. Aber was dann passiert ist, war ja einfach vollkommen mindblowing. Also wir waren ja direkt in diesem Tempel drin, uns hat dann ein Guide an die Hand genommen und keine Minute waren wir, nachdem wir den Eintritt bezahlt haben, haben wir die erste Einäscherung gesehen auf der einen Seite des Flussufers.
Also die Offenheit, mit der in diesen Zeremonien einfach diese Vergänglichkeit zelebriert wird, das ist uns erstmal also irgendwo fremd. Das ist eine ganz neuartige Erfahrung. Und es ist halt wirklich komplett transparent, komplett öffentlich. Also du siehst da eine Leiche, die ist auch teilweise nicht vollständig verdeckt, da kommt mal ein Arm, ein Fuß oder ein Gesicht raus und der wird dann im Fluss gewaschen und gereinigt und dann wird er da hingelegt und dann wird er angesteckt und dann wird er verbrannt. Die Leute stören sich aber auch gar nicht daran, dass du da bist und dir es anguckst oder das teilweise sogar aufnimmst oder filmst mit entsprechender Erlaubnis, weil es ist dann auch, wenn du es entsprechend fühlst und den Respekt bekundest, ist das auch Teilhabe. Und also diese fällt das auch schwer, alles in Worte zu fassen. Es war wirklich eine sehr, sehr intensive und unglaubliche Situation, die auch einiges in mir ausgelöst hat.
Also es ist ja so, dass dieser Ort wirklich für Hindus heilig ist. Und entsprechend ist da jetzt auch nicht irgendwie eine Person am Tag, die da eingeäschert wird, sondern das fand ich halt auch so krass, dass unser Guide erzählt hat. Ich habe wirklich gefragt, okay, da sind mir jetzt gerade sehr, sehr viele Aspekte im Kopf. Ich muss mich selber gerade ein bisschen sammeln. Ich habe mich gefragt, okay, wie funktioniert das hier? Bekommt man irgendwie einen Termin morgens? Wie viel Zeit liegt zwischen Zeitpunkt des Todes und Einäscherung? Weil wenn ich jetzt an unsere Beerdigungsprozesse hier zurückdenke, und ich hatte das ja erst im letzten Jahr, weil meine Oma gestorben ist. Übrigens, das war ja auch so eine Absurdität. Ich bringe gerade 100 Punkte parallel. Dass mir einfach während des Besuchs im Pashupinath-Tempel in den Sinn gekommen ist, dass exakt am gleichen Datum vor einem Jahr die Beerdigung meiner Oma stattgefunden hat und ich ihre Urne zum Grab getragen habe und ich einfach ein Jahr später jetzt diese komplett andere Art und Weise des Umgangs mit dem Tod begegne. Das hat auch sehr, sehr viel in mir ausgelöst. Was ich aber eben sagen wollte, war, dass unmittelbar nach Eintritt des Todes die Menschen dorthin gebracht werden. Und das war halt wirklich so, es kam ein Leichnam nach dem anderen. Du hast eine Ambulance gesehen, da wurde, also auch als wir rausgegangen sind, wieder der nächste.
Ja, also keine Spur von deutscher Ordnung und
Nee.
hey, in 2, 3 Wochen gibt es
Aha.
dann mal einen Termin, da können wir die Beerdigung durchführen, ne? Weil da kann dann auch der Priester und dann habt ihr auch genug Zeit, dass vielleicht ein paar von euren Freunden und Verwandten da
Aus
auch
ganz Nepal kommen.
hinkommen
Ja.
können.
Es findet
Nee.
instant nach dem Tod statt. Und das ist ja auch der
Ja,
Grund.
also wir haben ja schon gesehen, es gibt Ausnahmefälle.
Ja.
Ausnahmefälle, da kam dann auch mal ein richtiger Sarg an. Ne? Das sind wirklich Ausnahmefälle, wenn transportiert werden muss und das Ganze an einem anderen Ort oder gar im Ausland oder sonst wo stattfindet
Also es ist
und
halt wirklich so, dass
die
jeder Hindu
Familie.
dort beerdigt werden möchte, dort verbrannt werden möchte. Es
Genau.
wird halt wirklich für den originären Zweck von den Locals sehr, sehr exzessiv genutzt. Also das ist eigentlich fast gesetzt, dass du als Hindu in Kathmandu, in Nepal oder auch im Ausland genau dort eingeäschert wirst.
Genau, also wir hatten schon Varanasi, es gibt noch einige andere Orte, aber es geht hier jetzt auch nicht nur um Nepalis, ne? Also es geht um Hindu, es geht um ganz, ganz viele Inder auch oder Hindus aus anderen Nationen, die extra nach Kathmandu in den Pashupatinath-Tempel dafür kommen. Wir hatten das Beispiel von jungen Frauen, die, was war es, in
In Russland?
Neuseeland
Nee,
oder
in
in
Australien.
Australien verstorben sind und dann halt wirklich in so ein im Sarg transportiert werden, um dann möglichst schnell und zeitnah da dann noch im
Nee, das war
Pashupatinath
wirklich, also
verbrannt
darauf
werden
noch
zu
mal
können.
kurz die Geschichte will ich noch erzählen. Wir standen auf dem gegenüberliegenden Flussufer. Da haben gerade drei Einsalbungen, Wäschen, Verbrennungen parallel stattgefunden. Eine davon war eben so ein Sarg, den du jetzt gerade angesprochen hast. Und neben uns stand, ich glaube, er hatte gesagt, er ist aus Indien oder er lebt in Nepal zumindest. Auf jeden Fall hat er uns genau diese Geschichte erzählt, dass in Australien, da haben zwei Mädels aus Nepal einen Roadtrip gemacht. Da war irgendwie ein verletztes Känguru am Straßenrand. Die sind ausgestiegen, um das Känguru irgendwie zu retten oder zumindest an den Straßenrand zu bringen. Und dann sind die von einem vorbeifahrenden Lastwagen halt eben überrollt worden, waren sofort tot. Junge Frauen Anfang 20. Und daraufhin meinte der, dass er jetzt lieber gehen müsste. Ihn würde das zu sehr berühren, weil in dem Sarg, den die da gerade am Öffnen waren, ist allen Voraussicht nach halt ein Kind. Man weiß nicht, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen war. Also man sieht schon bei jedem positiven Umgang irgendwie im Hinduismus mit dem Tod, auch da gibt es Trauer und Menschen, denen
Absolut.
es schwerfällt, das irgendwie anzusehen. Also das ist jetzt nichts, was nur unseren kulturellen Kulturkreis vielleicht gewissermaßen schockiert, sondern auch den Hindus ist das ein unschöner Anblick.
Ja, und da war auch durchaus heutzutage schon offener, als es früher noch war. Also da, wir haben auch weinende und schreiende und trauernde Menschen dabei gesehen, trotz dieser feierlichen Zeremonien allen voran. Auf jeden Fall, aber eben dieser völlig andere Umgang, dieser grundsätzlich positivere Umgang, auch durch den Glauben an Inkarnation, der ist diese Selbstverständlichkeit der Vergänglichkeit, der ist halt schon ein ganz, ganz anderer. Und ich finde es in dem Vergleich, wir sind jetzt nicht mehr die gläubigsten Menschen. Wir haben uns jetzt auch noch nicht irgendeiner anderen Religion angeschlossen. Wir finden immer mal Aspekte, die uns gefallen, aber ganz, ganz viele Sachen eben auch nicht. Ne? Aber ich finde es schon schade teilweise, was das für ein Tabuthema ist und mit wie viel. Ja, ist auch wieder schwer zu sagen, aber wie das hier ob es jetzt im christlichen Glauben oder im deutschen, aber so dieser Umgang mit dem Tod, der ist halt schon ein ganz, ganz anderer, der ja wortwörtlich mehr hinter verschlossenen Türen stattfindet, als in die Öffentlichkeit
Ja,
rausgetragen
aber daran
wird.
siehst du, finde ich, auch generell den Gemeinschaftssinn, Weil der Guide, den wir da hatten, der hat uns ja zum Beispiel auch erzählt, das ist gar nicht mal billig. Ne? Also dafür, dass es wirklich so gut wie jeder Nepali machen möchte, kostet das ja, ich glaube, er hat eine Summe von circa 5.000 US-Dollar genannt
Ja,
für diese Zeremonie.
man muss dazu sagen, wir haben die verschiedenen Plätze gesehen, ne?
Es
Und es
gibt
hat sich
zwei
ja
verschiedene Ghats,
genau
also
von
ja.
der an der linken Seite von der Brücke waren so für das gemeine Volk die bezahlbaren Plätze, wo man für ein paar hundert Euro seinen Platz bekommt. Und auf der rechten Seite war dann für die höhere Kaste, ne? Für die Wohlbetuchten und für den Spot, wo wir dann auch eine Zeremonie verfolgt haben, da bezahlt man dann schon, wie du gesagt hast, mehrere tausend, fünf,
Und
sechstausend
jetzt überlegt mal,
US-Dollar, was
also
wir
ja.
auch ungefähr für diese völlig andere Beerdigung, die hier so stattfindet,
Ja, aber jetzt setzt es mal ins
aufbezahlen.
Verhältnis. Also selbst mehrere hundert US-Dollar ist für einen Nepali ja ein Vermögen. Ich habe dann die Frage gestellt, ja, was ist denn, wenn sich das eine Familie nicht leisten kann? Also das muss ja irgendwie häufig vorkommen. Und dann hat er gesagt, naja, dann tritt eine andere Fa oder dann springt eine andere Familie ein, die unterstützt oder halt eben die
Die
Glaubensgemeinschaft.
Glaubensgemeinschaft
So,
allen
und das
voran.
gibt es ja bei uns. Und nicht im Gegenteil, also das, was ich bei einer Beerdigung hier erlebe, auf dem Dorf vielleicht auch, das mag nochmal verstärkend
Ja,
dazukommen.
da geht es ja auch um Business, um Alleinunternehmer. Der eine verkauft den Grabstein und der andere hält eine Rede und so
Das
weiter.
mag auch sein, aber ich meine jetzt so unter der Trauergesellschaft selbst ist es ja meistens eine Geld-Hin- und Herschieberei, einfach aus Prestige.
Ja.
Also dann kriegt man irgendwie Trauerkarten, da ist irgendwie ein Schein drin.
Ja, aber glaub mir, es ist auch Prestige, wenn du dich da an dem Platz verbrennen lässt.
Ja, aber auf eine andere Art und
Ja,
Weise.
natürlich.
Ja, also ja, irgendwas wollte ich gerade eben noch sagen. Ach so, genau, ich wollte nochmal auf dieses Thema der Sadhus kommen. Also ein Sadhu ist eine heilige Person. Der Guide hat uns dann auch so Höhlen gezeigt, wo diese Sadhus wirklich im Verschlossenen leben. Was ich gedacht habe und wahrscheinlich auch die Mehrheit vorher denkt, ist, okay, da laufen jetzt irgendwie Sadhus sind diese, habt ihr bestimmt mit Sicherheit schon mal auch in der Doku gesehen, wenn ihr jetzt gerade kein Bild vor Augen habt, googelt einfach mal gerade so dieses eingeaschte Gesicht, weiß bemalte Gesicht mit Dreadlocks, würde ich fast sagen. Ich weiß gerade nicht ganz, wie ich es beschreiben soll, in traditioneller Kutte. Und die leben halt eigentlich sehr im Verschlossenen. Also die entsagen sich bewusst vom weltlichen Leben, leben in extremer Askese, außer dass sie Gras rauchen, hat er gesagt. Das ist scheinbar irgendwie ein Ding, was nicht unter Askese fällt.
Das ist klassisch bewusstseinserweiternd und lässt einfach diese besondere Verbindung zum Spirituellen und Übernatürlichen erst entstehen.
Ja, also wir haben da kein Sadhu gesehen, auch wenn es irgendwie vielleicht so meine Wunschvorstellung war. Und auch interessanter Punkt, die meiden wohl Augenkontakt mit anderen Menschen.
Ja, also die richtigen, die
Die
echten.
echten.
Dazu muss man sagen, es laufen sehr, sehr viele so rum, teilweise auch in Kathmandu verkleidet. Ja, wir haben uns eben darüber unterhalten, die komplett asketisch leben, die sich den weltlichen Bindungen aufgegeben haben. Ja, teilweise sitzen die in Kathmandu auch als Bettler, als Obdachlose. Ne? Also da zu unterscheiden, ist sehr, sehr schwierig. Wir haben dann aber, um jetzt auch zum Abschluss dieser
Ja,
schon sehr, sehr
warte.
langen Folge
Eine Sache
kommen.
wollte ich gerade noch zum Prozess sagen, weil
Ein.
den finde ich sehr, sehr spannend. Also der Prozess der Zeremonie,
Okay.
weil das haben wir ja auch quasi so von A bis Z verfolgt. Es ist so, dass nach der Einsalbung oder nach der Wäsche in dem Flusswasser wird dann der Verstorbene auf so eine Art mit Holz gebautem Bett direkt am Flussufer aufgebahrt, mit Blumen geschmückt. Und dann gehen einige Angehörige im Uhrzeigersinn, im Hinduismus geht man ja auch um jeden Tempel, um jede Stupa immer im Uhrzeigersinn, geht der älteste Sohn traditionell voran, barfuß und in mehreren Runden. Und dann wird zuerst der Kopf angezündet, der verstorbenen Person. Und das hat zum Sinn, dass zunächst das Bewusstsein ausgeschaltet wird, bevor der Rest des Körpers verbrennt. Und dieser Prozess dauert wohl, je nachdem, ob es sich um Mann oder um eine Frau handelt, mehrere Stunden, 3 Stunden, manchmal bis zu 5 Stunden, bis der Leichnam komplett dann zu Asche übergegangen ist und in den Fluss gestreut wird. Oder? Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Doch, soweit. Es dauert auf jeden Fall bis zu dem ganzen Tag, bis dann wirklich so ein Leichnam rückstandslos zu Asche wird.
Und es schwebt ja gar nicht. Ne? Also das vielleicht auch nochmal, das ist ja eine Assoziation, die eigentlich sofort in den Kopf kommt. Aber ich glaube, das liegt halt auch schlicht und ergreifend daran, dass nicht viel Zeit zwischen Zeitpunkt des Todes und Zeitpunkt der Verbrennung
liegt. Ja, also es wird auch viel mit Ölen gearbeitet und viel geräuchert und drumherum. Und es findet, glaube ich, wie du schon sagst, einfach jetzt keine krasse Verwesung statt, dass da irgendwie unangenehme Gerüche auftreten oder so. Es ist,
man muss auf jeden Fall für diese Erfahrung sehr offen sein. Vielleicht das auch gerade nicht in einer super labilen psychischen Phase machen, würde ich vielleicht empfehlen. Ja, damit war es ja auch irgendwie noch nicht vorbei. Also eigentlich war unser Geist schon total voll mit Eindrücken und Gedanken.
Aber
und dann kam beim Rausgehen noch eine Situation on top. Die möchten wir auf jeden Fall euch nicht vorenthalten und zum Abschluss noch bringen.
Genau, denn es war wohl kein Sadhu, nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein Gläubiger in englischer, orangener Kutte und Turban, den wir dann erstmal nur angesprochen haben, um ihn um ein Foto zu bitten, da wir noch ein besonderes Porträt darstellen wollten. Und daraus entwickelte sich dann ein sehr, ja, einerseits spirituelles, andererseits auch wirklich gesellschaftskritisches Gespräch am Kapitalismus, an der Politik, an dem Leben heutzutage.
Ja, also er hat hervorragendes Englisch gesprochen. Ich glaube, das war halt auch so der Türöffner, warum wir uns dann auch wirklich lange unterhalten haben. Also erstmal vielleicht zu der Person, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was das für ein Mensch war oder ist. Er hat uns erzählt, dass er in UK geboren ist, lebt aber schon seit über der Hälfte seines Lebens. Also ich glaube, er hat seit 32 Jahren gesagt, entsprechend müsste er Mitte 60 sein, in Nepal. Seine Eltern bestehen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Mutter, was Vater war. Auf jeden Fall hat er walisische Wurzeln und Gurkha-Wurzeln. Seine Großeltern kommen aus Kalkutta in Indien. Und er sei wohl römisch-katholisch aufgewachsen. Was bei uns so ein bisschen die Frage aufgeworfen hat, okay, ist er jetzt immer noch Christ? Rein offensichtlich war er Hindu. Am Ende hat er aber gesagt, God bless you. Also seine Religion war mir so ein bisschen schleierhaft. Ja, von der Optik und von seinen Weisheiten war er aber Hindu. So, und ich habe mal ein bisschen recherchiert, um vielleicht irgendwie zu schlussfolgern, wer er war. Weil das ist ja für uns so ein bisschen die offene Frage auch am Ende gewesen. Also diese orangefarbene Kleidung, die man ja häufig sieht, diese Kutten oder auch dieser Turban in diesem Safrangelb-Orange, sage ich mal, ist eine symbolische Farbe im Hinduismus und steht wohl für Entsagung. Also spirituelle Praxis im Allgemeinen, auch Reinheit und Feuer und Transformation. Das hatten wir ja auch gerade am Pashupinath-Tempel, passt das ja sehr, sehr gut. Genau, also er war ja offensichtlich kein Sadhu, sonst hätte er jetzt mit uns nicht so in der Öffentlichkeit gesprochen. Also könnte er beispielsweise ein Priester oder Tempelmitarbeiter gewesen sein, ein Ritual- oder Zeremonienleiter, weil manchmal engagieren wohl Familien auch Leute oder halt, ja, Zeremonienleiter, gerade zu solchen Anlässen wie ein Tod. Das heißt, er konnte da vielleicht auch irgendwie eine Zeremonie geleitet haben und war aus Zufall da. Oder er war selber Pilger. Kann auch sein. Also wir bleiben mit der Frage ein bisschen zurück. Festhalten können wir auf jeden Fall, dass er auch in einer gewissen Art und Weise asketisch lebt. Uns ja auch im Gespräch erklärt hat, dass er sich so dieser westlichen Welt so ein bisschen entsagt, auch dem Kapitalismus entsagt. Er hat sehr viel argumentiert, dass Russland die Welt gerade kaputt macht und wir eigentlich alles in uns selber tragen. Das war so das, was er uns von Anfang an irgendwie mit auf den Weg geben wollte. Wir haben alle Energie in uns und müssen nichts im Außen suchen. Das war jetzt für uns auch in dem Sinne vielleicht nichts Neues, weil wir uns ja durchaus mit Themen wie Yoga, Spiritualität, Meditation schon in den vergangenen Jahren beschäftigt haben. Trotzdem war es natürlich für uns was Besonderes, dass uns dieser Mann das gerade in diesem Setting nochmal so intensiv erklärt.
Ja, vor allen Dingen auch, also einerseits, weil er sich so gut ausdrücken konnte. Er hat immer von dieser chaotic world, also world halt einfach im Sinne von außen, also dieses chaotische Außen, was dich umgibt und dass du eben aus dir heraus die Fähigkeit entwickeln kannst, das alles positiv zu füllen und für dich zu nutzen und dass dir unglaubliche Macht innewohnt.
Ja, auch dass, wenn du selber in dir keine Liebe trägst, also wenn du dich selber nicht liebst, dass du nicht dazu imstande bist, Liebe jemand anderem entgegenzubringen. Wenn du selber keinen Frieden in dir hast, nicht im Reinen mit dir selber bist, kannst du das auch nicht im Außen rüberbringen. Das heißt, der Beginn aller Positivität, der Beginn allen Lebens bist du selber, ist deine Seele.
Und so fragte er uns dann, ob wir noch 10 Minuten Zeit hätten. Und wir waren sehr offen in der Situation und haben das nicht verneint. Und
ja, er hat auch irgendwie sowas gesagt wie, wenn ihr wissen wollt, ob ihr mentale Stärke in euch trägt.
Ja, wenn ihr mehr eintauchen wollt und so weiter. Und so hat er uns dann um die Ecke geführt, hat eine Matte ausgebreitet und wir haben uns gemeinsam hingesetzt und wir hatten jetzt dann auch in dem Moment eher irgendwie noch ein intensiveres Gespräch erwartet.
Mhm.
Aber er hat dann wirklich mit einer geführten Meditation, mit einer Traumreise oder wie er es nannte, Teleportation angefangen. Also wir haben die Augen geschlossen, uns entspannt und wir sind hochgeflogen, ganz weit weg vom Tempel.
Mhm.
In den...
Nach Hause.
Ja, ja, erstmal waren wir in einem Garten, ja. Ne, und dann sind wir aber nach Hause geflogen zu uns und...
Wieder zurück in den Garten.
Und so weiter. Ja, alles mit der Message, dass eben alles in deinem Inneren stattfindet.
Du kannst jederzeit an dem Ort sein, wo du möchtest, in dir drin, also in deinen Gedanken.
Ja, oder eben das Außen auch damit zu dem Ort machen vielleicht.
Ja. Ne? Bietet auf jeden Fall viel Raum für Interpretation. Es war ja einfach, also die Besonderheit des Momentes lag halt irgendwie darin, ich meine, wir haben beide schon meditiert, wir haben beide schon Traumreisen gemacht, aber nichtsdestotrotz, wir waren einfach in Kathmandu an diesem Tempel und dieses Setting, dieser Mann, der die Initiative ergriffen hat, uns das näher zu bringen, das hat es ja zu einem unheimlich intensiven Erlebnis gemacht, was irgendwie so nachhallt. Und ich glaube, wir haben uns, also wir würden lügen, wenn wir sagen, dass wir uns nicht währenddessen insgeheim die Frage gestellt haben, wo sind wir jetzt reingeraten? Wie geht das Ganze jetzt aus?
Absolut. Und dazu dann halt nachher.
Wir waren fertig.
Wir waren fertig. Wir haben uns ja dann noch das ein oder andere Wort gewechselt, mehr oder weniger verabschiedet. Ja, und dann halt so der Satz, ja, normalerweise geben mir Menschen dafür so $20.
Pro Person.
Pro Person.
Und uns ist erstmal alles aus dem Gesicht gefallen.
Weil jetzt gerade bei ihm, also das war jetzt kein lizenzierter Guide, der da seinen Beruf ausübt oder sonst was. Das war, er hat gerade diese Welt und diesen Kapitalismus und die Orientierung an Geld und all das hat er gerade so kritisiert und in Frage gestellt. War das fake? Jetzt will er plötzlich doch Geld von uns und es war gar nicht einfach jetzt so seine Mission, uns das zu vermitteln.
Da sind sehr, sehr viele Aspekte, finde ich. Also zum einen, wir haben es ja schon vorher die Frage gestellt.
Also zuerst mal, wir haben es ein bisschen runtergehandelt und ihm das gegeben, was wir in dem Moment geben konnten.
War ja auch so, wir hatten ja unseren letzten Tag. Wir haben ja exakt unsere nepalischen Rupees so kalkuliert, dass wir gerade noch den und nicht viel Rest haben oder aber trotzdem halt gut über die Runden kommen. Und diese $20 pro Person, die hätten, also hatten wir auch wirklich gar nicht, ging nicht. Und das haben wir ihm halt dann auch so gesagt, um irgendwie trotzdem nett und positiv aus dieser Situation rauszukommen. Wir hatten ihn dann auf 1.000 Rupees, also letztendlich genauso viel oder genauso wenig, wie wir dem Guide bezahlt haben, der uns vorher durch die Tempelanlage geführt hat. Und irgendwie sind wir ja dann aus der Situation raus. Wir haben dann ein Taxi gerufen, wollten irgendwie in die Stadt, um was zu frühstücken. Und wir hatten ein negatives Gefühl in uns. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, oder wir uns, warum ist das jetzt gerade so? Ich meine, pro forma sind diese 6 Euro, die wir ihm bezahlt haben, ja nicht viel Geld. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Also das will ich jetzt auch hier gerade einmal klarstellen. Es geht uns nicht darum, dass wir dem mit 6 Euro bezahlt haben. Vielleicht hätte ich die dem sogar aus eigenen Stücken gegeben, hätte mir dann aber sogar eher die Frage gestellt, beleidigt ihn das?
Genau.
Nach dem, was er gesagt hat.
in dem, was er ausgesagt hat, ausgestrahlt hat und in seinem Auftreten, hatte ich mich auch gefragt, da ist es nämlich ganz, ganz schnell auch eine Beleidigung,
genau.
Ihm jetzt Geld anzubieten, was er vielleicht auch gar nicht nötig hat. Deswegen, es hat leider durch diese monetäre Wertbeimessung, hat es den empfundenen Wert der Erfahrung für uns etwas zerstört, weil er dann nachher doch die Chance gewittert hat, da ein bisschen was für sich mitzunehmen.
Ja, ich glaube, das, was du sagst, auf sehr sachlicher Ebene, was ein bisschen kompliziert klingt, ist letztendlich darauf runterzubrechen, dass wir seine ehrliche Intention deswegen hinterfragt haben. Man hat sich das so vorgestellt, okay, das war jetzt irgendwie eine spirituelle Begegnung. Sobald da jetzt irgendwie eine Forderung von ihm kommt, wirkt es auf uns so, als ob er das aus dieser Intention herausgemacht hat. Nicht aus Ehrlichkeit, weil er uns seine Erkenntnisse mit auf den Weg geben wollte.
Und es ist ja ganz was anderes, wenn ich jetzt von vorhinein, wenn das jetzt ein Angebot wäre, was es da offiziell gibt.
Dann hätten wir es aber wahrscheinlich nicht gemacht.
Ich gehe da hin und buche.
Eine Meditation.
Ich buche im Pashupatinath-Tempel, wenn jetzt das Tourismusbüro da anbieten würde, hey, du kannst bei dem Priester, da kannst du eine Traumreise buchen für 1.000. Ne, dann ist das ja eine ganz andere Entscheidung, dann ist das ja eine ganz andere Situation. Dann denkst du ja schon wieder, hey, das ist jetzt ein Erlebnis künstlich für Reisende geschaffen und will ich das rein investieren und keine Ahnung.
Das war halt so eine spontane Begegnung. Und
absolut.
Für uns hat es so diese Magie, diesen Zauber der Situation irgendwie zerstört,
ja.
Auch wenn es nicht viel Geld war. Also für mich ist eine ganz klare, ist aber auch eine ganz klare Unterscheidung zwischen dem Guide, dem haben wir Geld gegeben, weil für mich ist das eine Dienstleistung, also das andere ist auch eine Dienstleistung, aber irgendwie eine sachliche Dienstleistung im Gegensatz dazu. Also letztendlich haben die das gleiche Geld bekommen, aber mit einer vollkommen anderen Konsequenz bei uns.
Ja, es geht jetzt auch nicht darum zu vergleichen, ob eine Stunde Führung durch den Tempel irgendwie wertiger ist.
Nee, als gar nicht wertiger.
Eine Viertelstunde Meditation.
Ja, ja. Und klar ist auch, dieser Mann muss ja auch Geld verdienen und irgendwie über die Runden kommen.
Das ist ja nicht sein Job. Das sieht denn, also
das ist ja die Frage, wir wissen es nicht. Wir sind auf jeden Fall mit offenen, mit Fragezeichen auf der Stirn irgendwie da
ausgegangen. Auf jeden Fall Boom, back into the chaos, also die kapitalistische Welt hat zurückgeschlagen und wir sind dann erstmal ins Auto gestiegen und ab dafür. Und mit dieser Vielzahl an wirren Eindrücken, von denen wir hier jetzt auch schon über, ja, wir haben schon Spielfilmlänge, Fußballspiellänge, wie ich immer sage, wir befinden uns auf jeden Fall schon in der Nachspielzeit. Und kommen jetzt mal langsam zur Abmoderation.
Ja, mich würde aber auch mal interessieren, also das passt jetzt auch schon ein bisschen vielleicht zum Outro. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ich finde es selber total schwierig, irgendwie so zu erklären, was da genau dieses unwohle Gefühl in uns im Nachhinein ausgelöst hat.
Also wie wir das vorher gesagt haben, wir wir wollen ja wirklich vermehrt unser Geld einsetzen und für solche besonderen Erfahrungen bezahlt.
Ja, deswegen mal die Frage.
Gerade in diesem Moment, das war halt so komisch, weil es genau das in uns, also das ist irgendwie dann plötzlich verlangt jemand Geld und macht dadurch die Situation kaputt.
Also normalerweise.
Und gerade wir aus der Perspektive der Selbstständigen auch nochmal.
Ja. So. Klar. Ne? Weil also. Das würde ja bedeuten, das habe ich ja auch gesagt, dass ich mich nicht mal mehr eine Viertelstunde mit irgendwem unterhalte und meine Sichtweise auf mein Business oder auf die Welt teile, dass ich dafür Geld verlange. Hattet ihr vielleicht auch schon mal eine Situation, wo plötzlich eine Sache oder eine Dienstleistung nicht, da denkt man immer direkt an Geld, dass irgendeine Sache, die einen monetären Wert hat, aber den empfundenen Wert gemindert hat?
Ja, oder
gibt
dass
vielleicht
ich
noch andere Beispiele. Schreib uns mal.
Ein einfaches Gespräch, ein Erlebnis, eine Erfahrung, dann dadurch plötzlich als Dienstleistung
entwertet hat. Auch.
Ja, genau das.
Also, schreibt uns mal auf jeden Fall bitte, ob ihr sowas Ähnliches auch schon mal erlebt habt, wie ihr das seht und ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Ist wirklich ein Thema, was uns irgendwie stark umtreibt seitdem. Würde uns sehr eure Meinung interessieren.
Abschließende Worte. Wir sind jetzt im Jahr 2026 und wir haben noch gar keine Reisen gebucht. Wir wissen noch gar nicht, was kommt. Wir haben noch gar keine Pläne. Außer, und das habe ich mal so drastisch formuliert, wir haben uns was vorgenommen. Und zwar soll dieser Podcast jetzt regelmäßig, einmal im Monat und zwar auch so plus minus zur Mitte des Monats sonntags erscheinen.
Das ist ein großes Vorhaben, weil, also einmal im Monat hört sich jetzt sehr, sehr selten an und nach gar nicht viel Arbeit, aber ihr wisst ja nicht, was wir alles im Hintergrund arbeiten. Unsere Arbeitstage sind momentan wirklich sehr, sehr lange, denn wir haben ein bisschen Zeitdruck. Unser Dokumentarfilm
Running Kilimanjaro ist immer noch nicht fertig.
Ist noch nicht fertig. Running Kilimanjaro, ich sag's nochmal, ohne dass du mich unterbrichst. ja, die ersten Kinotermine stehen fest. Wir haben es bereits im letzten Podcast erzählt, welche Termine bis jetzt feststehen. Aber die Doku wird auf jeden Fall auch für jeden von euch, der es nicht zu den Eventterminen schafft, verfügbar sein. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck daran, diesen Film schön, auch gut zu Ende zu bringen. Deswegen seht es uns nach, wenn wir vielleicht ansonsten auf anderen Kanälen vielleicht mal etwas stiller sind. Und in dem Zuge auch noch ein Hinweis, denn mit den Events, die jetzt stattfinden, werden auch die letzten Taschenbuchexemplare unseres Buches Ubuntu durch Afrika zurück zum Wir ausverkauft. Wir haben vor einigen Monaten noch die letzte Nachbestellung getätigt. Sobald unsere wenigen Kartons, die jetzt gerade noch hier hinter mir stehen, leer sind, wird es keinen Nachdruck mehr geben. Also wenn ihr noch ein Taschenbuch von unserem Buch Ubuntu durch Afrika zurück zum Wir haben möchtet, dann seid schnell. Wir verlinken es euch auch nochmal in den Shownotes. Ihr findet es sonst auch auf unserer Website generation-world.de. Freuen uns über jede Bestellung und seid schnell auf jeden Fall.
Also schlag dazu und ansonsten, wenn ihr noch Unterstützung bei eurer Reiseplanung für das kommende Jahr wollt, dann schaut natürlich auf unserem Blog vorbei oder schreibt uns auch ganz aktiv an, stellt uns Fragen, lasst euch helfen.
Ja, denn am Ende geht es doch wirklich um echte Geschichten, die wir erleben und die wir uns auch gegenseitig erzählen, weil das ist das, was uns verbindet, worüber wir immer wieder am Tisch irgendwie sprechen und die auch bis zum Lebensende bleiben, bevor wir dann alle mal sterben werden, weil das ist Tatsache.
Das tun wir alle, ob früh oder spät. Und mit diesen wunderschönen Schlussworten belassen wir es dabei. Es ist die längste Podcast-Folge unserer Geschichte geworden. Ich glaube es, final können wir das erst nach der Bearbeitung sagen.
Bis zum nächsten Mal.
Adios.